Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wer von uns kennt in seinem nächsten Bekannten- oder Verwandtenkreis in der Schule oder bei der Arbeit oder eben bei den Freunden mehr Christen als Nichtchristen? Ich meine jetzt nicht Christen, die einfach in der evangelischen Kirche getauft sind und sich deshalb Christen nennen dürfen, sondern ich meine die, die gottesfürchtig ihre Sündhaftigkeit bekennen und glauben, dass Jesus Christus für ihre Schuld gestorben ist. Wer kennt mehr Christen als Nichtchristen in seiner Umgebung? Die Definition, die ich genannt habe, ist das Mindeste, auf das sich alle christlichen Gemeinschaften verständigen können. Da kommen noch keine schwierigen theologischen Fragestellungen dazwischen, die dann noch trennend wirken können, sondern das ist im Grunde der Kern des Evangeliums. Wie viele kennen wir, die das glauben? Ich bin sicher, dass jeder von uns deutlich mehr Menschen kennt, die eben nach dieser Definition nichts abgewinnen können, die eben keine Christen sind, die rein weltlich orientiert sind. Wenn also keiner von uns sagen kann, er kennt mehr Christen als Nichtchristen, dann sind wir doch ganz deutlich in der Minderheit. Wir sind jetzt hier in dieser glücklichen Lage, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Gemeinschaft haben, aber unsere Gemeinschaft ist recht übersichtlich, zahlenmäßig, was nichts mit der Intensität der Gemeinschaft zu tun haben muss. Aber wir sind im Vergleich zur bundesrepublikanischen Bevölkerung oder zu Osnabrück, sind wir echt klein. Und selbst da, wo wir uns vielleicht theologisch von anderen Gemeinden unterscheiden, die aber immerhin diese Definition, nämlich gottesfürchtig die Sündhaftigkeit bekennen und glauben, dass Christus für ihre Schuld gestorben ist. Selbst wenn wir die noch dazu nehmen, sind wir immer noch ganz wenig. Wie nennt man das, wenn man in so einer Situation ist, wenn man in so einem Umfeld lebt? Wie nennt man die Situation, wenn wenig Christen in der Nähe sind und wesentlich mehr Menschen mit anderen Lebensauffassungen um uns herum sind? Menschen, die anderen Göttern oder Götzen nachlaufen. Das ist Diaspora. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Diaspora, das bedeutet Verstreutheit. Damit bezeichnet man hauptsächlich religiöse oder ethnische Gruppen, die ihre traditionelle Heimat verlassen haben. Das ist jetzt bei uns nicht unbedingt der Fall. Auch wenn wir vielleicht aus Hannover hergezogen sind, haben wir nicht wirklich unsere Heimat verlassen. Oder ich bin aus Hermannsburg hergezogen, auch nicht die Heimat wirklich verlassen, sondern ich bin ja immer noch im gleichen Kulturkreis. Aber es sind eben die, die dann unter Andersdenkenden leben und über weite Teile der Welt verstreut sind. Das heißt, wir können also Glaubensgeschwister in der ganzen Welt finden, aber in der Regel sind sie überall in der Minderheit. Und das kann eben, laut Definition, kann es aber auch einfach eine Minderheitssituation sein, vor allem in einer Religionsgruppe. Ursprünglich bezeichnet der Begriff Diaspora geschlossene Siedlungen der Juden, die nach dem Untergang des Reiches Juda zunächst im babylonischen Exil, also etwa 600 Jahre vor Christus, entstanden sind und sich in den folgenden Jahrhunderten von hier und von Palästina aus in weiten Teilen der Welt verbreitet haben. Seit der frühen Neuzeit, also seit Christi Geburt, wird der Begriff auch auf konfessionelle Minderheiten des Christentums bezogen. Und damit kommen wir zum ersten Petrusbrief. Und schauen heute mal, an wen der Brief gerichtet ist und in welcher Situation sich die Menschen befanden, an die der Brief gerichtet ist. Wir hören auf die ersten beiden Verse. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Wir haben heute den Auftakt zu einer Predigtreihe über den ersten Petrusbrief. Ich habe mir jetzt vorgenommen, bei den nächsten Malen, wo ich predige, dass wir den Petrusbrief weiter verfolgen, vertiefen, gemeinsam darin arbeiten. Und wie wir an der Einleitung erkennen können, hat der Brief für unsere jetzige Zeit auch eine große Relevanz. Ich sehe die Christen heute genauso wie damals in der Situation, dass sie als Minderheit in einer säkularen, in einer weltlichen Umwelt leben. Die Werte der Welt, in der wir heute leben, genügen immer weniger den Maßstäben Gottes. Die Welt ist durch Humanismus geprägt, stellt den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Im Gegensatz zu den Nachfolgern Christi, die ihre Bedürfnisse zurückstellen und eifrig Gott dienen wollen und seinen Willen folgen möchten. Der erste Petrusbrief gilt als beste Zusammenfassung über den christlichen Glauben und dessen Grundlage im Neuen Testament. Also da ist im Grunde alles drin und es ist schön, dass wir da einmal komplett durchgehen können. Für Martin Luther stand der erste Petrusbrief in seiner Bedeutung auf einer Stufe mit dem Römerbrief und mit dem Johannesevangelium, weil er eben so umfassend ist. Denn er enthält alles Notwendige für das Leben eines Christen. Der Brief zeigt, wie das Evangelium von Jesus Christus als grundsätzliches Prinzip im Leben eines Christen innerhalb einer ungläubigen Gesellschaft angewendet werden kann. Und genau dieser Situation befinden wir uns heute, wie wir ja eingangs schon herausgefunden haben. Für die ursprünglichen Leser war die Situation noch verschärft, denn das Evangelium war nicht nur Grund zur Freude für diese Leser, sondern gleichzeitig auch Ursache für Verlust von gesellschaftlichem Ansehen, Ursache für Verfolgung und für Ausgrenzung. Einmal durch die Römer als regierende Macht zu der Zeit, aber eben auch durch die Juden, wenn es denn Judenchristen waren, so durften diese dann nicht mehr in die Synagogen. Also die damals im christlichen Glauben gefolgt sind, gingen im Grunde in eine Isolation hinein. Sie hatten ihre Gemeinden, aber die Gemeinden waren relativ klein im Verhältnis zur Umwelt, zum Umfeld. Also ein bisschen so, bei uns ist es heute auch ein bisschen so, jetzt auf jeden Fall von den Zahlen und vom Umfeld. Und auch heute machen viele Christen in dieser Welt, erfahren die Verfolgungssituationen. Und für diese Christen ist der erste Petrusbrief immer von besonderer Bedeutung gewesen. Es wird uns berichtet von Christen, die zur Zeit der DDR gerade in dem ersten Petrusbrief viel Stärkung gefunden haben, auch aus dem kommunistischen Jugoslawien und heute von Christen aus dem muslimischen Indonesien, die sich besonders durch den ersten Petrusbrief gestärkt fühlen. In Bezug auf Verfolgung, Benachteiligung, Ausgrenzung, da scheint unsere Situation hier ziemlich entspannt zu sein. Da unterscheiden wir uns. Aber lasst uns mal überlegen, woran das liegt, dass wir hier scheinbar in so großem Frieden leben dürfen. Wir werden diese Frage später nochmal behandeln. Petrus schreibt diesen Brief also an Christen, die in einer Umwelt leben, die feindlich gegenüber dem Evangelium gesinnt sind. Die Umwelt ist feindlich gesinnt. So. Und da fühlen wir uns auf jeden Fall schon mal angesprochen. Ich möchte euch jetzt kurz einen Überblick über den ganzen Brief geben, allerdings wirklich nur in Stichworten, weil wir den ja noch genauer betrachten wollen. Der Brief lässt sich in drei große Abschnitte teilen. Das erste Kapitel und Teile des zweiten Kapitels, da geht es um die Festigung der Erkenntnis des Heils und Größe der gegenwärtigen und zukünftigen Errettung. Damit die Empfänger des Briefes die Kraft haben, in den Bedrohungen dem Herrn und Erretter treu zu bleiben. Also ganz klar, dass wir eben erkennen, was das Evangelium für uns bedeutet und dass wir dadurch gestärkt werden. Der größte Teil behandelt den Alltag des Christen. Und im Kapitel 2, 3 und 4, Anfang 4, geht es darum, dass eben Hilfe, den Alltag vom Glauben her zu bestehen und tiefer in die Gnade einzudringen, um sich als Jünger Jesu bewähren zu können. Das heißt also, Petrus gibt seinen Lesern Hinweise, Hilfestellung, wie sie mit ihrem Glauben in ihrer Umwelt zurechtkommen können. Dabei ermahnt Petrus die Christen als Fremdlinge, also sie gehören nicht wirklich zu der Gesellschaft, dass sie in deutlichem Unterschied zur Welt leben, aber auch einen gesunden Respekt für die Gesellschaft und Kultur entwickeln und gleichzeitig eine entsprechende Abgrenzung zu dieser Gesellschaft wahren. So wie die Umsetzung christlicher Werte in diesem zweiten Abschnitt des Petrusbriefs beschrieben wird, mündet es in dem herausfordernden Prinzip, es wäre besser zu leiden als zu sündigen. Wobei wir dann noch schauen müssen, was dieses Leiden bedeutet. Denn der Gedanke, dass das Leiden ein selbstverständlicher Teil des Lebens als Christ ist, mag uns auf den ersten Blick verwundern, mag uns unangenehm erscheinen und steht gerade so im Gegensatz zu dem häufigen evangelistischen Versprechen, Gott liebt dich und er hat einen wundervollen Plan für dein Leben. Es geht dir besser, wenn du Gott folgst. Ja, tut es. Aber es hat auch einen Preis. Und abschließend geht es in dem Brief um das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinde. Man erfährt Stärkung und jeder hat seine Aufgaben. Petrus hilft dem Einzelnen, sich recht in die Gemeinde einzuordnen. Auch das ist für uns wichtig, dass wir wissen, was eigentlich Gemeinde bedeutet, dass wir es immer noch mal wieder hören und auch in uns aufnehmen und so leben. Dass wir eben nicht alleine für uns als Christ leben, sondern dass wir ja, in der Gemeinschaft der Gemeinde leben, so klein wir hier sind. Die Zielrichtung des Briefes beschreibt Petrus selbst am Ende des Briefes. Wir lesen in Kapitel 5, Vers 12, es geht eben darum zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Darum geht es ihm, dass den Lesern des Briefes, ja, dieser Zuspruch, diese Ermutigung durch den Brief, dass sie diese Ermutigung erfahren. Im Brief beginnt Petrus also damit, die Christen im Glauben zu festigen. Dann zeigt Petrus auf, wie wir mit diesem Glauben im Alltag bestehen können. Und schließlich weist uns Petrus unseren Platz in der Gemeinde zu. Es ist für ihn also selbstverständlich, dass der Christ einer Gemeinde angehört und seinen Glauben nicht für sich selbst definiert und lebt, sondern sich schon in dieser Welt nach christlicher Gemeinschaft sehnt und seinen Platz in dieser Gemeinschaft findet. Setzen wir alle diese Punkte um, so erkennen wir die rechte, die volle Gnade Gottes, so wie wir es eben im 12. Vers des 5. Kapitels gehört haben. Ich denke, das ist ein großes Ziel und ich hoffe, dass wir mit dieser Predigtreihe gemeinsam erkennen, welches Vorrecht wir besitzen, wenn wir zur Gemeinde Jesu gehören und wie wir unseren Glauben im Alltag leben können und wo unser Platz in der Gemeinde ist. Also ich freue mich darauf, tiefer in diesen Brief einzusteigen. Und jetzt legen wir los mit dem Text von heute, es sind nur zwei Verse, es ist die Einleitung des Briefes, also Vers 1 und 2 und wir hören es nochmal. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Diesen Text können wir in drei Abschnitte einteilen. Und dabei geht es einmal um den Autor und die Empfänger, dann darum Auserwählte Gottes, was das bedeutet, und abschließend die Grüße. Dieser Brief beginnt mit einer sehr typischen Begrüßung für die damalige Zeit. Der Autor nennt sich und den Empfänger oder die Empfänger beim Namen und rahmt die Begrüßung mit einem Segenswunsch für die Leser ein. Petrus nennt sich selbst als Verfasser des Briefes. Man hat es damals auch deshalb so gemacht, weil man hatte ja eine Rolle, eine Schriftrolle. Diese Briefe waren in der Regel Schriftrollen. Wir schreiben ja im Grunde unten drunter, wer den Brief geschrieben hat. Wenn wir an jemanden schreiben, schreiben wir Hallo Jonas, dann fangen wir an zu schreiben und unten schreiben wir Dein Vater. Das ging damals natürlich nicht so gut, weil wenn die diese Schriftrolle hatten und wissen wollten, wer es geschrieben hat, hätten sie ja erst alles aufwickeln müssen, um dann unten zu gucken. Also hat man gleich oben erstmal geschrieben, Hallo Jonas, ich bin dein Vater und ich schreibe dir folgende Sätze und ich wünsche dir zu Anfang auch erstmal alles Gute, viele Grüße, das machen wir zum Beispiel bei Postkarten ja auch. So konnte man also von vornherein sehen, wer den Brief geschrieben hat. Heute gibt es natürlich eine Diskussion darüber, ob Petrus tatsächlich der Verfasser dieses Briefes gewesen ist. Und ich möchte uns die Erörterung dieser Frage im Grunde ersparen und nehme den als Verfasser des Briefes, der sich als Verfasser vorstellt, nämlich Petrus. Es gibt viele gute Gründe, die einer genauen Untersuchung standhalten, dass Petrus der Verfasser ist. Und ich möchte Gottes Wort, als wahres Wort Gottes nehmen und nicht diese Verfasserschaft im Grunde fruchtlos diskutieren. In dem Brief stehen im Grunde wichtigere Dinge. Als Empfänger des Briefes wird niemand konkret angesprochen. Der Brief war dazu gedacht, in einer größeren Umgebung gelesen zu werden. Und trotzdem gibt es am Ende der Begrüßung einen persönlichen Segenswunsch mit der Anrede euch. Petrus beginnt den Brief in der Bündnissprache. Also er verwendet die Worte auserwählt und Zerstreuung oder Diaspora. Und er verwendet Adjektive und Eigenschaftsworte, die im Alten Testament für Abraham, Mose und die Israeliten in Ägypten verwendet werden. Mit Benutzung der Worte Gehorsam und Besprengung zieht Petrus einen Bogen zum Alten Testament. Wir haben es eben in der Lesung gehört, 2. Mose 24, wo Gott am Berg Sinai den Bund mit den Israeliten geschlossen hat. Zu Gehorsam möchte ich nochmal 2. Mose 24, Vers 3 zitieren. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Und da antwortete alles Volk wie aus einem Munde, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. So haben sie es bestätigt. Und zu Besprengung, wie wir es eben auch in unserem Text lesen, Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, den 8. Vers aus 2. Mose 24, da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Es ist also dieser Bundesschluss, und für diesen Bundesschluss war immer Blut notwendig. Und am Sinai hat Mose das Volk mit Blut besprengt und jetzt sind wir im neuen Bund besprengt mit dem Blut Jesu Christi. Das definiert Petrus dadurch, dass er eben hier im zweiten Vers den Bezug nimmt. Da definiert er den Bund Christus, den Bund, den Jesus Christus mit seinem Blut gegründet hat. Die Leser des Briefes sollen sich also in diesen Bund hineingenommen betrachten. Petrus bezeichnet sie als Ausländer in ihrer Umgebung und nennt damit ein weiteres Merkmal des Gottesvolks im alten Bund. Ihm ist wichtig, dass sich die Christen als Gottesvolk verstehen. Er zeigt die Kontinuität, in der sie sich befinden und hebt die Verbindung zu Gott und vor allem auch die Verbindung von Gott zu den Lesern des Briefes hervor und nimmt schon in der Einleitung eine Abgrenzung zwischen Christen und anderen in der Welt vor. Denn er sagt, ihr seid Fremdlinge und ihr seid verstreut. Ihr gehört nicht zur großen Masse, sondern ihr seid anders. Petrus versichert den Lesern also ausdrücklich, dass sie auf dem richtigen Weg sind, wenn sie sich so verstehen, wie er es beschrieben hat. Mit dem Kommen von Jesus Christus hat ein Wechsel bei dem Volk Gottes stattgefunden. Die Christen sind legitime Nachfolger der Juden als Gottesvolk. Petrus zieht die Parallelen und ermutigt und bestätigt die Empfänger des Briefes in ihrem Glauben. Warum ist diese Ermutigung so wichtig? Schauen wir uns diese Empfänger noch etwas genauer an. Sie werden bezeichnet als Fremdlinge oder im Grunde auch als Ausländer. Aber die Bezeichnung Fremdlinge muss nicht heißen, dass die Leser ursprünglich fremd in dem Kulturkreis waren, in dem sie jetzt leben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sich um eine Übertragung handelt. Petrus sieht die Christen also, das fand ich ein interessantes Wortspiel, als ausländische Gäste oder ansässige Fremdlinge. Dass sie also eben entweder wirklich dorthin gezogen sind und im Grunde nicht in diesen Kulturkreis gehören, oder dass sie eben eigentlich als Ansässige dahin gehören in diesen Kulturkreis, aber Fremdlinge geworden sind durch ihren Glauben. Petrus hat an Christen geschrieben, die litten, weil sie in ihrem Leben andere Prioritäten verfolgten als die heidnischen oder jüdischen Menschen in ihrer Umgebung. Und das führte dazu, dass sie ausgegrenzt und oder verfolgt wurden. Sind Christen heute bereit, für ihren Glauben diese Ausgrenzung zu erfahren und Leiden auf sich zu nehmen? In einigen Ländern ist es wohl unvermeidlich. Da können wir von Verfolgung sprechen. Denken wir an muslimische Länder heutzutage. Aber wie ist es bei uns? Und jetzt kommen wir zu den offenen Fragen. Wir können unser Christsein recht ungestört von äußeren Einflüssen in einem scheinbaren Frieden leben. Wir haben Religionsfreiheit, wir leben in einem liberalen Land. Wovor sollten wir uns fürchten? Aber sind wir, obwohl wir diese Freiheit haben, sind wir in unserer Lebensführung von Nichtchristen zu unterscheiden? Statistiken zeigen, dass viele Christen, auch Evangelikale, die sich dazu zählen, heutzutage kaum noch von ihrer Umwelt zu unterscheiden sind. Zum Beispiel sind die Scheidungsraten sind vergleichbar unter evangelikalen Christen und eben Weltmenschen. Und es gibt gleiche Neigungen im Hinblick auf Unterhaltung, bei Musik, bei Filmen, bei der Mode. Der erste Petrusbrief fordert uns heraus, unsere Position zu den Normen der Gesellschaft, in der wir leben, nochmal zu überprüfen. Petrus ermutigt uns zu stärkerer Abgrenzung mit den Werten der uns umgebenden Kultur, falls sie im Konflikt mit den Werten sind, die von Jesus Christus gegeben werden. Eine Tugend des Glaubens an Christus ist, dass unser Heim im Himmel ist und wir, wie Jesus, Fremdlinge in dieser Welt sind. Wir sollen, wie Christus, diese Welt nur als Übergangsstation betrachten. Wir können uns hier keine Werte schaffen für die Ewigkeit. Wir müssen schauen, dass wir diese Welt so betrachten, wie Christus sie betrachtet hat. Und was haben wir dann zu verlieren? Auch Christen, die wegen ihres Glaubens keine Verfolgung leiden, sollen sich selbst verleugnen. Aber wie geht das? Häufig wird nur die Versuchung nach angenehmen Dingen als Sünde betrachtet. Aber vielleicht liegt für uns die wahre Kraft der Sünde im Vermeiden von Schmerz und Leiden durch unsere Anpassung an die Welt, in der wir leben, weil wir nicht den Mut haben, anders zu sein als die Welt, wo wir Zweifel haben, dass alles so richtig ist, wie wir es machen, beruhigen wir uns vielleicht damit, dass wir sagen, nun gut, das ist heute so üblich, aber ist es wirklich so? Was würde denn sein, wenn wir da mehr nach Gottes Wort, auf Gottes Wort achten würden? Hier ist die große Gefahr, dass wir immer den breiten und leichten Weg nehmen, der aber ins Verderben führt. Es ist besser, an unerfüllten Wünschen oder Bedürfnissen zu leiden, als zu sündigen. Jesus Christus spricht in Markus 8, Vers 34, und er rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was meinte Jesus damit? Ist nicht die Versuchung der Lüge oder des Schweigens häufig nur ein Versuch, das Gesicht zu wahren, anstatt die Konsequenzen für das Eingestehen eines Fehlers zu tragen, anstatt sich in einer Diskussion zu Christus zu bekennen und damit womöglich allein dazustehen und einen unbequemen Standpunkt einzunehmen und ein Außenseiter zu werden? Ein Außenseiter in der Welt, wohlgemerkt. Ist nicht die Versuchung, in einer Prüfung zu betrügen, durch die Angst getrieben, seinen Ruf zu verlieren oder die Konsequenzen zu tragen, die ein Durchfallen mit sich bringt? Ist nicht die Sünde im sexuellen Bereich nur die einfache Alternative zum Leiden unter unerfüllten emotionalen und physischen Bedürfnissen? Die sind nur einige Beispiele. Und vielleicht fällt jedem von euch noch ein persönliches Beispiel für sich selber ein. Folgen wir dem ersten Petrusbrief, so bringen der Schmerz und das Leiden der Selbstverleugnung ein göttliches Leiden, also ein Leiden, wo wir meinen, dass wir auf etwas verzichten, aber im Grunde Gottes Willen tun, welches besser ist als sündigen. Unsere moderne Gesellschaft akzeptiert immer mehr Werte und legalisiert immer mehr Prinzipien, die im Widerspruch zum Evangelium von Jesus Christus stehen. Die Wiedergeburt im Geist und unser Bürgerrecht im Himmel machen uns zunehmend zu Fremden in dieser Gesellschaft, die sich ohne Orientierung an Gottes Geboten gestaltet. Machen wir in der Öffentlichkeit deutlich, wo wir als Nachfolger Christi in diesen Fragen stehen? Wovor fürchten wir uns, dass, wenn wir Christus nicht bekennen? Der erste Petrusbrief führt uns das vor Augen und zeigt uns, wie wir damit umgehen können. Genauso wie die Empfänger des ersten Petrusbriefes sind wir auch keine gebürtigen Ausländer in dieser Welt, sondern in dem Umfeld groß geworden und an vieles gewöhnt, was in der Welt üblich ist. Gerade das macht uns die Abgrenzung von der Welt in wirklich allen Punkten so schwer. Kehren wir erstmal zurück zum Text. Da geht es jetzt um die Ausländer in der Zerstreuung, in der Diaspora. Petrus bezieht sich auf die Zerstreuung, bezieht sich dabei bei der Zerstreuung auf die Zerstreuung des jüdischen Volkes. Denn zur damaligen Zeit wurde der Begriff Diaspora nur für die Zerstreuung der Juden genannt, die sich außerhalb Israels vornehmlich in Babylon, Ägypten und auch Kleinasien aufhielten. Doch handelt es sich eben bei den Empfängern des Briefes wohl nicht um verstreute Juden, sondern die Empfänger sind vermutlich Heidenchristen ohne jüdische Vergangenheit. Denn wir werden später in im Petrusbrief in 1, Vers 14, da steht, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Das heißt, sie gehörten vorher zu dem anderen Kulturkreis. Und jetzt sind sie Christen. Und jetzt machen sie Dinge anders. Oder in 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Also, der Preis, den wir bekommen, der ist eben nicht monetär. Wir kriegen kein Geld, sondern wir bekommen eben das Recht, zum Vater zu kommen. Und wenn es dann heißt, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, so bezieht sich das eben darauf, dass sie keine geborenen Christen sind, sondern dass sie eben zu einem anderen Volk, zu einer anderen Kultur gehört haben. Und jetzt müssen sie sich eben von den Lebensmaximenvorgaben ihrer Väter trennen. Und in 2 Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Die Empfänger sind also nicht einer einzigen Volksgruppe zuzuordnen, denn das Gebiet war ja auch sehr groß. Es ging bei letztlich ganz Kleinasien. Und so wie wir eben auch, wir sind Christen, wir sind jetzt deutsche Christen und wir kommen hier im Moment alle aus Deutschland, aber die Verbundenheit zu einem Christen in den USA oder in England oder in Italien ist im Grunde größer als die Verbundenheit zu einem Deutschen, der in der Welt lebt, weil wir nach den gleichen Maßstäben leben. Das ist unser Bruder, unsere Schwester im Herrn. Und so sind wir im Grunde mit dem, ich nenne den jetzt mal Ausländer aus unserer Sicht, sind wir ein Volk, während wir mit den Deutschen, die weltlich leben, im Grunde nicht ein Volk sind, wenn wir uns zu Gottes Volk zählen. Unter den Empfängern des Briefes sind scheinbar auch viele Neubekehrte und sie stehen in mancherlei Leiden und Bedrängnis und benötigen die Anleitung umso mehr. Aber sie sind auserwählt. Die Empfänger, die leben in Kleinasien, wir hören die Aufzählung in Vers 1, Pontus, Galatien, Kappadokien, Provinz Asien und Bithynien. Das sind Landschaftsnamen in Kleinasien, die gleichzeitig allesamt römische Provinzen waren. Im Grunde ist damit der gesamte Bereich Kleinasiens, also heutiges Westanatolien in der Türkei, abgedeckt. Petrus schreibt also an ein sehr großes Gebiet. Der Brief war offensichtlich dazu gedacht, weitergegeben zu werden. Es ist ja auch keine direkte Ansprache an eine bestimmte Gemeinde, sondern eben für den ganzen Bereich. Und offensichtlich waren die Christen in dem ganzen Bereich alle in einer vergleichbaren Situation. Und so können wir uns eben auch in diese Situation mit hineingenommen fühlen und das Notwendige für das Leben eines Christen, das Petrus beschreibt, ebenso auf uns beziehen. Und genauso wie die Empfänger des Briefes sind wir Auserwählte Gottes. In Vers 2 wird die ganze Fürsorge Gottes deutlich, denn Petrus beschreibt, wie sehr die Christen an Gott gebunden sind. Sie sind Auserwählte Gottes. Hören wir nochmal Vers 2. Die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Petrus nimmt hier Bezug auf die Trinität Gottes. Sowohl Gott als auch der Heilige Geist und Jesus Christus sind in Bezug auf die Christen aktiv geworden. Und diese drei sind die Aktiven. Entsprechend der Vorsehung von Gott, dem Vater. Die Christen sind also von Gott selbst ausersehen. Und es ist nicht ihre eigene Entscheidung oder Leistung, dass sie zu Gott gehören. Gott hat gewählt. Und gleichzeitig macht er deutlich, in welchem Verhältnis Gott zu den Christen steht. Er ist ihr Vater. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Gott hat sie ausgesucht, entsprechend seinem Plan, der schon bestand, lange bevor die Menschen geschaffen waren. Und genauso, wie er den Opferdienst Christi ausersehen hatte. So lesen wir noch in Vers 20 des gleichen Kapitels. Er, Jesus, ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Es ist also alles von Gott geplant. Es ist kein Mensch, der mit seinen Entscheidungen da einen Einfluss hat, der irgendwo dazwischen funken kann. Wir sehen deutlich, wer die Initiative im Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen ergreift. Es ist Gott. Und wenn Gott die Initiative zur Berufung ergreift, dann können sich die Christen bei ihm auch sicher fühlen und die Angriffe der Menschen um sie herum ertragen. Denn sie wissen, was auch immer ihnen in dieser vergänglichen Welt geschieht. Sie sind von Gott Auserwählte. Er kümmert sich um sie wie ein Vater. Und gleichzeitig erwartet der Vater natürlich auch treue Gefolgschaft und Herrschaft über ihr Leben. Diese Christen sind, wir lesen im Text weiter, geweiht durch den Heiligen Geist, durch die Heiligung des Geistes. Die Auserwählten sind durch den Heiligen Geist geweiht bzw. geheiligt, das heißt ausgesondert und überhaupt erst in der Lage, Gott zu erkennen und sein Wort und das ganze Erlösungswerk zu verstehen, weil Gott seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Im kleinen Katechismus erklärt Martin Luther den dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses, was wir jeden Sonntag sprechen, so. Zuerst nochmal der dritte Artikel. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Und jetzt kommt Luther mit seiner Erklärung im kleinen Katechismus. Was ist das? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. So hat Luther das definiert. Es ist für Petrus also sonnenklar, dass Gott die Christen auserwählt und diese durch den Heiligen Geist seinen Ratschluss und sein Erlösungswerk erfassen. Sonst wäre es nicht möglich. Die Christen sind also berufen. Sie sind auserwählt und haben eben von Gott durch den Heiligen Geist überhaupt erst die Möglichkeit zu erfassen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und wozu sind sie berufen? Sie sind berufen zum Gehorsam und Besprengung durch das Blut Jesu Christi. Sie sind also zur Nachfolge Jesu Christi berufen, der sie mit seinem Blut vor dem Verderben errettet hat. Die Parallele zum Volk Israel aus 2. Mose 24 haben wir vorhin schon betrachtet. Und so wie Gott am Berg Sinai einen Bund mit Israel geschlossen hat, so hat er jetzt einen neuen Bund mit den Christen geschlossen. Zum einen zeigt diese Parallele, dass es der gleiche Gott ist, der hier handelt, der sein Volk Israel über lange Zeit geführt hat. Doch mussten die Israeliten immer wieder opfern, um vor Gott gerecht zu werden. Jetzt hat Gott einen besseren Bund geschlossen, der dem alten Bund überlegen ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, Verse 38 und 39, wo Paulus in Antiochia spricht. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt, an Jesus Christus. Das sind die Zusagen, die Petrus den Lesern seines Briefes zur Ermutigung zuruft. Ihr seid von Gott selbst auserwählt, ohne euer Zutun oder ohne euren Verdienst. Der Heilige Geist hat euch Gottes Ratschluss eröffnet. Und dieser Ratschluss ist durch die Erlösung, durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus, dem ihr gehorsam folgt. Also tut, was er euch sagt. Wer in diesen Bund hineingehört, der vom dreieinigen Gott bestätigt ist, der muss sich nicht fürchten vor den Bedrängnissen der gottlosen Welt. Wir finden diese Beschreibung auch im Brief von Paulus an die Epheser. Epheser 4, 5, 6. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Es ist Epheser 1. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, die mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Kommen wir letztlich zu den Grüßen. Das ist sehr kurz. Der Gruß, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden, ist eine damals sehr übliche Grußformel. Zweifellos handelt es sich hier um eine wohlwollende und freundliche Gruß und Petrus befiehlt die Leser in Gottes Hände. Darüber hinaus gibt es allerdings keine tieferen Interpretationsmöglichkeiten dazu, sondern das ist im Grunde einfach nur ein netter, liebgemeinter, freundlicher Gruß. Fassen wir also zusammen. Petrus schreibt an verfolgte Heidenchristen, die in der Welt, in der sie leben, in einer Außenseiterposition sind, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Mit diesem Brief möchte Petrus die Empfänger ermutigen, im Glauben festzuhalten. Schon in der Begrüßung fasst Petrus zusammen, worauf der Glaube sich gründet. Auserwählt von Gott zum neuen Bund, geheiligt durch den Heiligen Geist und errettet durch Christi Opfer am Kreuz. Auf dieser Basis wird Petrus in dem Brief eben auch Hilfe geben, im Alltag vom Glauben her zu bestehen und tiefer in diese Gnade einzudringen, um sich als Jünger Jesu bewähren zu können. Und Petrus wird das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinde aufzeigen. Man erfährt Stärkung und jeder hat seine Aufgaben. Petrus hilft dem Einzelnen, sich recht in die Gemeinde einzuordnen. Für uns gilt dieser Brief genauso. Wir sind ebenso angesprochen und werden für die Bewältigung unseres Alltags als Christ, unsere Rolle in der Gemeinde, jede Menge Anregung, Ermahnung und Glaubensstärkung erhalten. Schließen möchte ich mit den letzten Versen des ersten Petrusbriefs. 5. Kapitel, die Verse 10 bis 14. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Und diesen Zuspruch dürfen wir auch für uns aufnehmen.